Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Wann habt ihr das letzte Mal so richtig dick aufgefahren und ordentlich ein schickes Abendessen gezaubert? Macht man ja nicht so oft. Und wenn, dann eher so für richtig gute Freunde. Für den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gibt's ein dickes Staatsbankett während seines Deutschlandbesuchs, auch wenn man Erdogan vermutlich gerade nicht zu den engsten Freunden Deutschlands zählen kann. Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken, sind seine Worte gewesen, die vom türkischen Staatspräsident über die deutsche Bundesregierung, weil türkische Politiker keine öffentlichen Wahlkampfauftritte machen durften. Und die Reaktion von Angela Merkel ist da ziemlich deutlich gewesen.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, solche deplatzierten Äußerungen kann man ernsthaft eigentlich gar nicht kommentieren. Zu rechtfertigen sind sie schon überhaupt gar nicht.
Das alles ist gar nicht mal so lange her, ist im März letztes Jahr gewesen und jetzt, 1,5 Jahre später, tritt Präsident Erdogan zu einem 3-tägigen Staatsbesuch an. Wie das alles zusammenpasst, das klären wir in diesem Podcast. Außerdem heute großes TV-Spektakel in den USA, live im Fernsehen, die Anhörung von Brett Kavanaugh und Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss. Kavanaugh will Richter am obersten Gerichtshof der USA werden und US-Präsident Donald Trump will das eigentlich auch. Christine Blasey Ford sagt aber, Kavanaugh habe versucht, sie zu vergewaltigen vor 36 Jahren. Und es gibt auch andere Frauen, die Ähnliches behaupten. Die werden allerdings nicht angehört. Was da heute passiert ist und was das für Kavanaugh und die amerikanische Politik bedeutet, das erfahrt ihr auch genau hier. Und dann nochmal, Deutschland und Türkei ist schon ganz schön spannend gewesen, als UEFA-Präsident Alexander Severin etwas umständlich versucht hat, den Umschlag zu öffnen.
So, the Euro, the host of the Euro 2024 will be Germany.
Also 2024 richtet Deutschland die Europameisterschaft aus und nicht die Türkei, die sich ja auch beworben hatte. Warum die Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist und was es für Reaktionen darauf gibt, das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Das und vieles mehr heute im Update am Donnerstag, den 27. September. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute großes TV-Spektakel in den USA, live im Fernsehen, die Anhörung von Brett Kavanaugh und Christina Blasey Ford vor dem Justizausschuss. Für beide steht viel auf dem Spiel. Bei Brett Kavanaugh geht es um den Posten als Richter am obersten Gerichtshof der USA. Für Christine Blasey Ford geht es um Glaubwürdigkeit. Sie sagt, Kavanaugh habe versucht, sie zu vergewaltigen vor 36 Jahren und eins stand eigentlich schon im Vorfeld fest. Es ist eine klassische Er-sagt-Sie-sagt-Geschichte. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in den USA, Thilo Kössler. Bisher ist über Christine Blasey Ford nicht viel bekannt gewesen. Sie hat sich auch rausgehalten aus allem, was mit Öffentlichkeit zu tun haben könnte. Wie hast du sie heute erlebt?
Also ich habe sie so erlebt, dass ganz deutlich geworden ist, wie schwierig dieser Gang für sie gewesen ist aufs Kapitol. Und man spürt den Druck, unter dem sie steht. Sie ist Professorin für Psychologie, eine sehr gewandte, rhetorisch geschulte Frau. Sie ist es gewohnt zu reden, präzise zu formulieren. Sie wirkt ausgesprochen authentisch und natürlich. Und trotzdem ist deutlich, wie belastend das ist, vor so einer Kulisse zu stehen, vor der Weltöffentlichkeit die eigene Geschichte zu erzählen, in so einem hochpolitischen Verfahren eine ganz schwerwiegende Entscheidung zu beeinflussen, wird Kavanaugh Richter am Supreme Court oder nicht. Sie habe Angst, sagte sie, sie sei nicht hier, weil sie das so gewollt habe, sondern weil sie es für ihre Bürgerpflicht halte, diesem Gremium und der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen.
I am here today not because I want to be. I am terrified. I am here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me while Brett Kavanaugh and I were in high school.
Also man kann den Druck hören, unter dem sie steht. Sie hat jahrelang und jahrzehntelang versucht, diese Erlebnisse in ihrem Herzen zu begraben, hat sie gesagt. Aber als Brett Kavanaugh dann nominiert wurde, da habe sie nicht mehr an sich halten können.
Was glaubst du jetzt nach diesem Auftritt? Was bedeutet das jetzt für Brett Kavanaugh?
Brett Kavanaugh wird heute Nachmittag im Ausschuss vernommen werden und man hat ja eine direkte Begegnung zwischen den beiden verhindert. Mhm. So fair war man immerhin, weil man gesehen hat, die Belastung ist für sie ohne Zweifel größer. Nur Brett Kavanaugh, glaube ich, so authentisch, wie Frau Ford wirkt und wie sie sich gibt und so natürlich, wie sie auftritt und so stringent ihre Geschichte ist, die sie zu erzählen hat. Brett Kavanaugh wird es sehr, sehr schwer haben und er weiß, dass der Präsident nicht mehr vorbehaltlos hinter ihm steht. Zwar hat sich Trump gestern nochmal hinter seinen Kandidaten gestellt, aber er hat gesagt, wenn die Frau überzeugend auf mich wirkt, dann kann ich meine Haltung durchaus auch ändern.
Hat er denn Alternativen für den Job im obersten Gerichtshof?
Ach, er hat von einer konservativen Gesellschaft, der Federalist Society, eine ganze Liste von konservativen möglichen Kandidaten bekommen. Aber das wäre für ihn eine enorme politische Schlappe, wenn das jetzt für ihn nicht gut ginge. Und für mich sieht es so aus, als ob es nicht gut ginge. Ich glaube, der Kandidat ist nicht mehr haltbar. Aber für Donald Trump wäre das eine schwere Schlappe. Und vor allen Dingen muss man an die Midterm-Elections denken. Er wollte diesen Posten vor den Zwischenwahlen im November unter Dach und Fach bringen. Und da wäre jetzt gewissermaßen ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Ziehen wir das doch mal fest und schauen auf die politische Seite. Was steht auf dem Spiel für die Republikaner, aber auch für die Demokraten?
Für die Republikaner steht auf dem Spiel, dass sie den Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, über Jahre und Jahrzehnte, denn das ist ein lebenslanger Posten, konservativ beeinflussen können. Darum geht es eigentlich und das ist das Interesse von Donald Trump. Die Republikaner versuchen, Kavanaugh einfach durchzupeitschen durch dieses Verfahren. Sie haben es verhindert, dass das FBI, wie die Demokraten wollten, jetzt nochmal eine Untersuchung in diesen Missbrauchsvorwürfen beginnt. Sie haben darauf bestanden, dass morgen die Probeabstimmung im Senatsausschuss stattfindet. Die republikanischen Senatoren sind angewiesen worden, in Washington zu bleiben übers Wochenende, weil man unter Umständen schon in die endgültige Abstimmung gehen möchte. Also das finden die Demokraten natürlich überhaupt nicht gut. Sie sagen, die Republikaner wollen dieses Verfahren durchziehen, koste es, was es wolle. Das ist eine schwierige Lage für die Republikaner. Es geht auch bei ihnen jetzt um die Glaubwürdigkeit. Es geht um Macht versus Moral. Das ist die grundsätzliche Frage, die hier im Raum steht.
Vielleicht noch kurz zum Schluss, was glaubst du, wie wichtig ist dieser Fall jetzt nach MeToo bei der Frage, wie die USA in Zukunft mit Beschuldigungen von sexueller Belästigung umgehen wollen?
Ja, das ist eben die exemplarische Geschichte. Alle haben noch die Geschichte von damals in Erinnerung, als Anita Hill, eine Afroamerikanerin, sich in einem ähnlich gelagerten Verfahren 1991 einem Justizausschuss gegenüber sah, der weiß und absolut männlich war. Und dieser Ausschuss hat sie der Lüge bezichtigt. Das war ein gemeines Stück Politik. Das haben die Republikaner immerhin gelernt. Diesen Eindruck wollen sie jetzt vermeiden. Da sitzen tatsächlich nur republikanische Abgeordnete, noch ältere Senatoren auf der Bank. Sie haben eine Staatsanwältin aus Arizona gebeten, die Fragen zu stellen. Und das tut Rachel Mitchell sehr behutsam und sehr einfühlsam. Aber es geht eben grundsätzlich auch um die Frage, wie halten es die Republikaner mit dem Ansehen und mit dem Respekt gegenüber Frauen?
Heute findet eine öffentliche Anhörung von Brett Kavanaugh und Christina Blasey Ford vor dem Justizausschuss in den USA statt. Es geht um die Frage, ob Kavanaugh vor 36 Jahren versucht hat, Christina Blasey Ford zu vergewaltigen. Was bei dieser Anhörung bisher rausgekommen ist, das hat Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Thilo Kössler in den USA zusammengefasst. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
3 Jahre ist jetzt her, dass rausgekommen ist, dass Volkswagen seine Käufer von Dieselautos verarscht hat. So wirklich passiert ist in Deutschland seitdem nicht viel. Okay, es gibt Software-Nachrüstungen, bei denen nicht klar ist, ob und was die bringen. Diverse Prämien, wenn man seinen alten Diesel gegen neues Auto eintauscht. Und seit kurzem wird in der Bundesregierung tatsächlich auch mal was ernsthafter über Hardware-Nachrüstungen gesprochen, die die Euro 4 und 5 Diesel zumindest so sauber machen sollen, wie sie auf dem Papier eigentlich sein sollten. Die große Frage ist aber, wer bezahlt die doch nicht so ganz so billige Umrüstung? So rein logisch würde man da jetzt sagen, ist doch klar. VW, die haben es schließlich auch verbockt. VW und auch die anderen Autohersteller, bei denen mittlerweile auch klar ist, dass sie betrogen haben, wollen von Nachrüstungen aber nichts wissen. Bisher zumindest. Jetzt scheint es einen Durchbruch gegeben zu haben bei den Verhandlungen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und VW. Nadine Linther in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Worum geht's genau? Kann sich VW jetzt doch Hardware-Nachrüstungen vorstellen?
Ja, also das hat zumindest der Spiegel heute Nachmittag aufgeschrieben und hat da doch für einigermaßen Überraschung auch gesorgt, weil die Schlagzeile lautet, dass Volkswagen jetzt einlenkt. Und wenn man weiterliest, dann sieht man, Volkswagen kann sich jetzt doch Hardware-Nachrüstungen vorstellen, zumindest die finanzielle Beteiligung da dran. Interessanterweise, und wenn man da noch ein paar Zeilen weiterliest, sieht man, VW kann sich das aber nur teilweise vorstellen. Also das heißt, nur zu 80% würde der Autobauer diese Nachrüstung bei älteren Dieseln dann bezahlen wollen, sondern fragt man sich, wer bezahlt die anderen 20%? Offensichtlich der Kunde, und dann kann man sich die Zahlen mal anschauen, die da so hin und her gewälzt werden. Volkswagen geht von 3.000 Euro aus, die das pro Auto kosten würde, so, und dann kann man mal anfangen zu rechnen, kommt dann ungefähr auf 600 Euro, die der Autobesitzer dann quasi dem Konzern dafür bezahlen müsste, dass der Konzern den von ihm selbst angerichteten Schaden dann wieder heilt. Und Andrea Scheuer, der Verkehrsminister von der CSU, der hatte vorher auch so eine Überlegung, ja, man könnte diese Selbstbeteiligung auch machen, hat das dann aber, weil er von Markus Söder, der ist Ministerpräsident in Bayern, will das auch bleiben nach der Landtagswahl, hat gesagt, nee, machen wir nicht. Der hat dann seine Meinung geändert, hat gesagt, ja, die Konzerne müssen 100% bezahlen und jetzt wird er halt fleißig gepokert.
Ist ja klar, dass die Käufer von den Dieseln total dagegen sind, wegen der Fehler von Autobauern jetzt noch irgendwie selbst Kohle drauflegen zu müssen. Vor allem, weil sie durch den Skandal ja eh schon wirtschaftlichen Schaden haben. So einen dreckigen Diesel will ja niemand mehr kaufen. Gibt es da schon aus irgendeiner Richtung Reaktionen?
Ja, und die Reaktionen sind eigentlich verheerend. Also wenn man sich dieses Komplettkonzept von Andi Scheuer dann oder Andrea Scheuer, wie er offiziell heißt, anguckt, dann steht da drin, erstens, es soll eine Rückkaufaktion geben. Also das heißt, du fährst mit deinem alten Stinkediesel zu VW und VW gibt dir dann Kohle dafür. Mhm. Oder es gibt die Variante Umtausch. Das heißt, du fährst mit deinem alten Stinkediesel zu VW und dann gibt es eine Prämie und du kaufst dir dann von deinem eigenen Geld aber auch dann halt ein neues Auto, das dann sauber ist. Und die Deutsche Umwelthilfe, da war ich heute auf einer Pressekonferenz, die schütteln da quasi nur den Kopf sagen, das ist ein Sonderkonjunkturprogramm für die deutschen Autobauer, diese Umtauschgeschichte, weil die ja nur neue Autos verkaufen wollen. Und die linke Opposition im Bundestag hat sich jetzt auch geäußert. Ingrid Remmers ist da die verkehrspolitische Sprecherin und die hat gesagt, ja, es ist schlichtweg eine Unverschämtheit, was da gefordert wird.
Wie sieht es mit den anderen Autoherstellern aus? Gibt es da irgendeine Art von Bewegung?
Bislang noch nicht, aber die Strategie, die man im Verkehrsministerium durchaus verfolgt, ist, dass man mit den Autokonzernen jetzt einzeln verhandelt, also immer quasi im Zwiegespräch und dass irgendwann halt auch einer mal fällt und dass man halt darauf hofft, nun gut, die Autohersteller müssen jetzt in die Tasche greifen, weil nicht nur VW hat betrogen, gut, die haben sich dabei erwischen lassen, war auch illegal, aber auch Daimler musste zurückrufen, auch BMW hat da Probleme, also da sind die nicht alleine. Bei den ausländischen Herstellern ist ein bisschen das Problem, dass man derer quasi überhaupt nicht habhaft wird. Das ist ja bei den Deutschen schon schwierig, aber bei den ausländischen Herstellern, zum Beispiel Renault oder sowas, die auch ganz schmutzige Dieselfahrzeuge produziert haben, die ja auch auf deutschen Straßen fahren, an die kommt man fast so gut wie gar nicht ran. Das ist dann also wirklich nochmal die nächste Aufgabe für Andrea Scheuer.
Bisschen ironisch, das zu sagen, aber es gibt Bewegung im Abgasskandal bei den Verhandlungen zwischen VW und der Bundesregierung. VW schließt Hardware-Nachrüstungen nicht aus. Die Frage, wer es bezahlen soll, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Hintergründe dazu hatte Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Danke Nadine, schönen Tag für dich.
Ja, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Uni Hamburg, die Medizinische Hochschule Hannover, die LMU und die TU München und die Uni Tübingen und die Uni Konstanz und so weiter und so fort, viele, viele, viele andere, bekommen sogenannte Exzellenzcluster. Das heißt für diese Unis finanzielle Förderung durch Bund und Länder und sie können auch zur Exzellenz-Uni werden. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, was genau heißt denn dieser Status jetzt für die ausgewählten Unis?
Vor allem heißt der mehr Geld. Die ausgewählten Unis haben sich im letzten Jahr mit bestimmten Projekten für diese Förderung beworben. Dann gab es eine Vorauswahl und nun hat die sogenannte Exzellenzkommission entschieden, welche Unis dann wirklich die Förderung bekommen. Insgesamt geht es da um 385 Milliarden Euro, die Bund und Länder jährlich im Rahmen dieser Exzellenzinitiative ausgeben. 3/4 des Geldes kommen vom Bund, 1/4 von dem jeweiligen Bundesland. Wenn man das mal auf die einzelnen Cluster, also diese Projekte, runterbricht, dann gab es im letzten Förderzeitraum für jedes dieser Cluster so ungefähr 6,5 Millionen Euro. Mhm. Das hat die RWTH Aachen auf der Seite ihrer Cluster mal überschlagen.
Okay, jetzt sprichst du von Exzellenzclustern. Jetzt schwirrt da aber auch immer noch der Begriff Elite-Uni bzw. Exzellenz-Unis irgendwie mit herum. Ja? Also wann dürfen sich denn Unis genauso nennen?
Die Unis können sich für diesen Status bewerben, aber halt nur, wenn sie zwei geförderte Exzellenzcluster haben, also zwei solcher Projekte. Wenige Unis werden dann ausgewählt, zuletzt waren das 9 und die bekommen dann noch mehr Fördergelder und dürfen sich dann eben Exzellenz-Uni nennen.
Was passiert mit dem Geld, was die Unis für die Exzellenzcluster bekommen, über die dann auch heute Nachmittag entschieden wurde?
Das wird in die Forschung gesteckt. Die Exzellenzcluster forschen immer nur zu einem bestimmten Themenbereich und meistens geht das da darum, dass ein Thema zum Beispiel durch mehrere Fachbereiche behandelt wird. Mhm. Zum Beispiel hat die Uni Kiel nun ein neues Exzellenzcluster, das heißt Roots, Konnektivität von Gesellschaft, Umwelt und Kultur in vergangenen Welten. Mhm. Und da werden laut der Uni Geistes- und Naturwissenschaften und Lebens- und Ingenieurwissenschaften zusammenarbeiten, damit das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Methoden erforscht wird.
Okay, klingt alles ganz spannend, aber jetzt ist ja eigentlich die große Frage, was haben die Studierenden davon, ne?
Das wird ziemlich divers diskutiert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat auf seiner Seite ein Statement dazu. Die sagen unter anderem, alle Hochschulen profitieren, wenn Deutschland als international wettbewerbsfähiger und herausragender Wissenschaftsstandort wahrgenommen wird. Zusätzlich finanzierte Stellen bedeuten in der Regel auch ein zusätzliches Lehrangebot für die Studierenden. Isabel Schön vom Freien Zusammenschluss von Studentinnenschaften sieht das aber ganz anders. Sie sagt, das Geld könnte viel besser investiert werden.
Es gibt wirklich viele Baustellen in den Hochschulen. Die Lehre zum Beispiel eben ist massiv unterfinanziert. Lehrende arbeiten total prekär beschäftigt. Die Räumlichkeiten platzen aus den Nähten, statt irgendwie Geld in irgendwie die Breite zu stecken, von der irgendwie alle Studierenden was haben, wird das eben in wenige Universitäten gesteckt und dann auch nur in die Forschung.
Mal zur Einordnung, gefördert werden da in Zukunft 57 Cluster an 34 Universitäten. Mhm. In Deutschland gibt es 106 Universitäten insgesamt und ja auch über 200 Fachhochschulen, die in diese Förderung halt nicht berücksichtigt werden.
Das heißt, für Studierende bringen die Cluster eigentlich kaum einen Mehrwert, oder?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Manche Cluster investieren auch in die Lehre. Der Exzellenzcluster Cells in Motion an der Uni in Münster hat zum Beispiel 9 neue Professoren eingestellt und auch den Masterstudiengang Experimentelle Medizin neu eingerichtet. Das Geld ist aber in erster Linie wirklich als Forschungsgeld gedacht. Für die Lehre gibt es andere Projekte, zum Beispiel den Qualitätspakt Lehre des Bundes. Mhm. Da stellt der Bund zwischen 2011 und 2020 2 Milliarden Euro für die Lehre zur Verfügung. Nochmal zum Vergleich, die Exzellenzcluster lassen sich Bund und Länder insgesamt ungefähr 2,7 Milliarden Euro kosten.
Was bringen euch die Exzellenzcluster an euren Unis? Die Frage hat Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken. Das hat nicht irgendwer gesagt, das sind Worte gewesen, die der türkische Staatspräsident über die deutsche Bundesregierung gesagt hat, weil türkischen Politikern keine öffentlichen Wahlkampfauftritte erlaubt wurden. Und die Reaktion von Angela Merkel ist ziemlich deutlich gewesen.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, solche deplatzierten Äußerungen kann man ernsthaft eigentlich gar nicht kommentieren. Zu rechtfertigen sind sie schon überhaupt gar nicht.
Das ist gar nicht mal so lange her, ist im März letztes Jahr gewesen. Und jetzt, 1,5 Jahre später, tritt Präsident Erdogan zu einem 3-tägigen Staatsbesuch an mit allen Ehren und dickem Staatsbankett. Wie das zusammenpasst, das klären wir jetzt mit Erkan Arikan, dem Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Hallo Erkan.
Grüß dich, Sebastian. Hallo.
Erkan, nach dem ganzen Ärger in den letzten Monaten, warum wird da jetzt so auf dicke Hose gemacht für den Besuch von Präsident Erdogan? Und dann auch noch gleich 2 Treffen mit Angela Merkel. Wäre eine Nummer kleiner da nicht angemessen wegen der aktuellen Stimmung zwischen den beiden Ländern?
Nee, Sebastian, ehrlich gesagt nein, denn Erdogan ist auf Einladung des Bundespräsidenten nach Deutschland gekommen. Das bedeutet, es gibt ein vorgeschriebenes Protokoll, dass Staatsoberhäupter eben eines Gastlandes mit militärischen Ehren empfangen werden müssen. Ja, das soll heißen, wie du gerade schon angesprochen hast, es ist nämlich kein direkter Arbeitsbesuch, denn das wäre auf jeden Fall eine Nummer kleiner, sondern ein Staatsbesuch und deswegen eben alles Mögliche mit Bambule und Pauken und Trompeten sozusagen.
Die türkische Wirtschaft, der ist in den letzten Wochen gar nicht mal so gut gegangen. Die türkische Lira ist stark gesunken, hat stark an Wert verloren. Ist das auch ein Grund, warum Erdogan jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf gute Stimmung macht?
Auf jeden Fall. Denn wichtig für Erdogan ist, dass er sich hier bei diesem Treffen zweimal sogar, wie du schon sagst, mit der Kanzlerin trifft. Einmal Freitag und einmal am Samstag zu einem Arbeitsfrühstück. Das bedeutet, dass beide aufeinander zukommen. Das bedeutet, wie wichtig eigentlich die Türkei auch für Deutschland ist und umgekehrt genauso. Deutschland ist wichtig für die Türkei, denn Deutschland ist einer der wichtigsten Partner der Türkei.
Vor seinem Besuch hat Erdogan einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Der Titel »Erwartungen an Deutschland«. Das ist wiederum so ein bisschen schräg, oder in dem Zusammenhang?
Also ich habe mir den Artikel ganz genau durchgelesen und er klingt, du hast schon recht, etwas vermessen tatsächlich. Aber man muss auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich will ganz kurz sagen, er hat zum Beispiel gesagt, lassen Sie uns auf unsere gemeinsamen Interessen, gemeinsame Herausforderungen und gemeinsame Bedrohungen konzentrieren. Damit meint er meiner Meinung nach, lasst uns gemeinsam das Flüchtlingsproblem in Angriff nehmen und vor allen Dingen lasst uns mal Schulter an Schulter gegen internationale Feinde kämpfen. Ich finde, dass diese Message eigentlich meiner Ansicht nach klar machen will, wir sind auf internationaler Ebene bereit zusammenzuarbeiten, kommt, lasst uns das machen, aber innenpolitisch kann es euch egal sein, was in der Türkei passiert.
Welche deutschen Interessen stecken denn hinter dem Treffen? Es sind ja immer noch Deutsche in der Türkei in Haft. Oder geht es um den Flüchtlingsdeal, den du gerade schon angesprochen hast? Oder sind es dann vielleicht am Ende eher wirtschaftliche Interessen?
Die marode türkische Wirtschaft braucht einen Fürsprecher und das ist eben Deutschland. Aber nicht nur Deutschland, aber auch Europa ist für die Türkei ein wichtiger Partner im Nahen Osten. Denn meiner Ansicht nach ist geopolitisch die Relevanz der Türkei sehr, sehr wichtig. Wir dürfen nämlich die Syrien-Krise nicht außer Acht lassen, denn auch hier ist die Türkei neben Russland und den USA und natürlich dem Iran ein ganz wichtiger Player, um hoffentlich in absehbarer Zeit auch in dem Land für Frieden zu sorgen.
Noch kurz zum Schluss, es wurde vor dem Treffen ja schon viel über die geplante Einweihung einer Moschee in Köln diskutiert am Samstag. Warum legt Präsident Erdogan da so viel Wert drauf?
Erdogan möchte auf jeden Fall der türkeistämmigen Community und vor allen Dingen seinen eigenen Wählern zwei Nachrichten geben. Die Nachricht eins ist, selbst wenn die Deutschen uns nicht gestatten sollten, zu euch zu sprechen, also uns Politikern zu euch zu sprechen, finde ich immer einen Weg, denn ich bin Recep Tayyip Erdogan. Und die zweite Message ist, er will mit der Eröffnung zeigen, wie wichtig eigentlich die DTIP für die türkische Regierung ist, egal was diverse Landesverbände und was diverse Landesregierungen über den Verband und über den Verein sagen, denn wir wissen, dass die DTIP im Fokus vielerlei Organisationen ist und natürlich auch des Verfassungsschutzes.
Der türkische Präsident Erdogan ist ab heute für 3 Tage in Deutschland zu Gast. Empfangen wird er mit dem großen Besteck, obwohl es in letzter Zeit eher Stress gegeben hat zwischen Deutschland und der Türkei. Warum er da ist und welche Interessen er verfolgt bei dem Treffen, hat Erkan Arikan, der Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo, erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist ein bisschen ungünstig, der Zeitpunkt. Aber während sich der türkische Präsident Erdogan in Berlin im Hotel Adlon von seinem Empfang mit militärischen Ehren hier in Deutschland erholt, hat UEFA-Präsident Alexander Schäferin das hier bekannt gegeben.
So, the Euro, the host of the Euro 2024 will be Germany.
Die Europameisterschaft 2024 wird also nicht in der Türkei stattfinden, sondern in Deutschland. Nicht der optimale Start aus türkischer Sicht für den 3-tägigen Staatsbesuch. Wie diese Entscheidung in Deutschland ankommt, darüber habe ich mit Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tim Brockmeier gesprochen, der bei der EM-Vergabe in Lyon mit dabei gewesen ist. Beim DFB, da haben wahrscheinlich sich alle ein Loch ins Knie gefreut, oder ist denen schon klar gewesen, dass das funktionieren wird?
Nee, sie waren zuversichtlich, aber nicht überzeugt und der Jubel war auch entsprechend verhalten. Auf der einen Seite wollte man dem Verlierer Türkei ein bisschen Respekt zollen, auf der anderen Seite war das aber auch mehr Erleichterung als Euphorie, weil man eben froh war, dass es geklappt hat und weil das schon eine recht wichtige Entscheidung war für den DFB. Insofern ein wenig Jubel, ein wenig Klatschen, aber keine Partystürme.
Hast du was davon mitbekommen, wie die Türkei jetzt auf dieses Ergebnis reagiert hat?
Na, zunächst mal hier die Delegation, die hier vor Ort war, natürlich sehr enttäuscht. Das war das vierte Mal, dass sie versucht haben, die EM zu bekommen und das vierte Mal sind sie gescheitert, sind sehr schnell nach ein paar Interviews hier mit hängenden Köpfen aus der UEFA-Zentrale raus. Der türkische Sportminister hat sich auch schon gemeldet per Twitter, ist sehr, sehr enttäuscht, sehr, sehr traurig, hat aber auch Deutschland gratuliert zum Sieg, aber das ist dann eben ein demokratischer Prozess. Es gibt eine Wahl, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer und Deutschland hat die EM bekommen.
Weiß man denn, wer für wen gestimmt hat, so von wegen Transparenz?
Nee, das bleibt auch geheim. Da ist die UEFA tatsächlich noch nicht so transparent, wie die FIFA das mittlerweile ist. Mhm. Man weiß, wie das Ergebnis ausgegangen ist, 12-4. Aber wer für wen, keine Ahnung, wird auch nicht veröffentlicht.
Was bedeutet die Entscheidung der UEFA jetzt für den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel? Der hat ja zuletzt ordentlich Kritik abbekommen wegen der Affäre um die Bilder von Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan vor der WM, ne?
Ja, das ist natürlich für ihn ein Erfolg, hinter dem er so ein bisschen die Kritik erstmal verstecken kann oder die Kritik damit überdecken kann. Es wird viele Sachen einfacher werden für ihn. Es wird nicht komplett verstummen, die Kritik an seiner Amtsführung, auch an seinen Entscheidungen. Das ist gar keine Frage, aber ohne die EM wäre es deutlich schwieriger geworden. Manche haben schon geunkt, dass es das Ende seiner Amtszeit sein könnte. Mit dieser EM wird er schon ein bisschen gestärkter rausgehen. Hat auch gleich direkt hier nach der Entscheidung gesagt, er möchte jetzt keine Personaldiskussionen führen, sondern sich auf eben diese Ausrichtung konzentrieren. Das ist dann schon ein Fingerzeig, wie gut ihm das selbst tut, dass er bei all dieser Kritik jetzt diese EM holen konnte.
Was denkst du, wie wichtig ist die Vergabe der EM 2024 an Deutschland jetzt für den Fußballstandort Deutschland, vor allem jetzt nach der verkorksten WM in diesem Jahr?
Sehr wichtig, aus vielerlei Gründen. Also natürlich haben wir schon die Spielstätten, es sind ja insgesamt 10, in denen gespielt werden soll 2024. Da könnte man auch direkt jetzt schon spielen, aber die werden natürlich hier und da Modernisierung, vielleicht auch Erweiterung erfahren. Es wird die Infrastruktur weiter ausgebaut. Man kann das ja sehen, wie das 2006 war. Das hatte schon einen großen Einfluss auf die Fußballinfrastruktur, aber auch auf die deutsche Wirtschaft. Die rechnet mit Milliardeneinnahmen rund um die EM mit einem Wirtschaftswachstum von 0,3%. Das war schon eine große Entscheidung für den Fußball, aber auch eben für Deutschland, diese EM 2024 zu bekommen.
Die Infrastruktur, also die Stadien, die Deutschland schon hat, glaubst du, das ist auch einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen für die Entscheidung der UEFA?
Es war zumindest eines der Argumente in der deutschen Bewerbung, dass man eben das meiste schon stehen hat und dass eben keine riesigen Investitionen mehr nötig sind und dass man mal ein bisschen, ja, das Ganze wieder, diesen Hype um Großereignisse ein bisschen wieder verschlanken will und nicht wahnsinnig große Budgets aufstellen will. Und natürlich war klar, dass die Türkei relativ viel investieren muss, hier und da noch bauen muss. Es war nicht klar, ob sie das überhaupt leisten kann bei der momentan instabilen wirtschaftlichen Lage. Insofern, klar, war das ein Pluspunkt für Deutschland, diese bereits bestehende und vielleicht hier und da nur noch aufzuhübschende Infrastruktur.
Also ab jetzt knapp 6 Jahre Zeit, um für das nächste Sommermärchen zu trainieren. Die Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Das wurde heute Nachmittag bekannt gegeben. Was diese Entscheidung für Deutschland bedeutet, hat Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Tim Brockmeier erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.